Ihr Lieben, auch von mir ein herzliches Willkommen. Nach all den Horrormeldungen, die durch die Medien gegangen sind, hatte ich gestern den Jörg noch angerufen und habe gesagt, Jörg, falls das eintrifft, was wir nicht hoffen, aber was überall gemeldet wird, überleg dir mal einen Plan B. Falls, man weiß ja nie, ne? Manchmal schläft der Winterdienst und ist überrascht, dass plötzlich wieder Winter ist und so weiter. Das gibt es ja alles oder soll es gegeben haben. Also, aber heute ging alles bestens, von daher können wir auf den Plan B verzichten. Wir setzen ja etwas fort, was wir im vergangenen Jahr begonnen haben. Mal so diese Grundpfeiler unseres Glaubens, unseres Christseins zu bedenken. 5 Gs, und von daher müssen wir heute mal sozusagen aus der Passionsreihe ausscheren und haben nochmal sozusagen das letzte G. Wir hatten ja, was hatten wir alles? Gebet. War bloß der Jörg da? Das kann ja gar nicht sein.
Gehorsam.
Gemeinschaft. Gottes Wort, genau. Und der Glaube fehlt noch. Und das kommt heute. Glaube, ich bin doch nicht blöd. Diesen Satz kennt ihr ja wahrscheinlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich bin doch nicht blöd. Eigentlich der Werbespruch einer unserer großen Elektronikmärkte. Schon etwas hin, weil ja Werbesprüche letztlich ein kurzes Verfallsdatum haben. Es wird immer mal wieder was verändert, aber es gibt, ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, es gibt ein paar Werbesprüche in Deutschland, die sich über Jahrzehnte halten und die sich so sozusagen ins allgemeine Gedächtnis eingeprägt haben, dass sie immer wieder sozusagen zitiert werden. Also zum Beispiel Haribo macht Kinder froh. Das gehört auch so zu den Top 10, ist schon 85 Jahre alt, dieser Werbespruch. Bloß mal so zum, ne? Und der sich ihn ausgedacht hat, mit den Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, das Erwachsene ebenso kommt erst seit den 60er Jahren. Also der erste Teil ist 85 Jahre lang. Und wenn der Werber gewusst hätte, dass sein Spruch sich so lange hält, hätte er wahrscheinlich mehr erwartet als das, was er damals für diesen Werbespruch bekommen hat, nämlich 20 Reichsmark. So, und trotzdem hat sich dieser Spruch über 85 Jahre gehalten. Und ich bin doch nicht blöd, es gehört eben auch zu diesen Top 10. Warum auch immer, das müssen wir jetzt heute nicht analysieren, aber dafür ist ja Werbung da, dass sich etwas einprägt, dass man informiert, die Leute motiviert und letztlich inspiriert, etwas zu kaufen. Aber dabei, und im Grunde wissen wir das ja, heißt es nicht, dass wir all das, was uns da erzählt wird, vielleicht mit so einer einprägsamen Musik noch ins Gedächtnis gedüdelt wird, dass nicht alles, was dort gesagt ist, dass man das auch glauben kann. Wer aber dennoch glaubt, dass dieser Artikel, der da gerade angepriesen wird, dass er ohne diesen Artikel nicht mehr weiterleben kann, dass vielleicht sogar die Existenz der Menschheit dadurch bedroht ist, wenn man ihn nicht kauft, dass man sich freut, wenn man ihn endlich hat, dass er vielleicht sogar Jahrhunderte überdauert, dass zukünftige Generationen sich ebenso noch daran erfreuen können, da wird spätestens beim ersten Defekt, meistens kurz nach Ablauf der Garantiefrist, enttäuscht sein und merken, also was ich da geglaubt habe, das war eine Illusion. Glauben, ist das eine Illusion? Eine unsichere Vermutung, die am Ende in irgendwie in Enttäuschung ausartet bzw. mündet? Um das zu klären, müssen wir zunächst mal einer Frage widmen, nämlich, was bedeutet eigentlich Glauben? Dass Christsein etwas mit Glauben zu tun hat, das wird wahrscheinlich niemand in Frage stellen. Aber wir müssen bedenken, was ist Glauben? Denn es gibt unterschiedliche Vorstellung, beziehungsweise auch wie man diesen Begriff benutzt. Und wenn man das nicht vorneweg klärt, kann man über Glauben sprechen und ständig aneinander vorbeireden. Also es gibt letztlich zwei unterschiedliche, wirklich grundlegend verschiedene Verständnisse von Glauben. Ich habe es euch mal hier aufgeschrieben. Einmal das Fürwahrhalten. Das ist so der normale Gesprächs- oder Sprachgebrauch. Oder das Vertrauen. Glauben als Vertrauen auf etwas oder in etwas. Das wäre eher so das biblische Verständnis. Das Fürwahrhalten, wenn man es so benutzt, das Glauben, dann heißt es ja, ich glaube, morgen schneit's. Das heißt aber letztlich, ich vermute es. Ich weiß es nicht genau. Es könnte sein, muss aber nicht sein. Wer dann sagt, in diesem Sinne, ich glaube an Gott, der sagt letztlich damit, es könnte Gott schon geben, aber ich weiß es nicht. Glauben heißt dann so viel wie für wahrhalten. Und in dem Sinne, wenn, glaube ich schon, dass viele Menschen auch in diesem Land noch Glaubende, an Gott glaubende Menschen sind. Wir wissen es nicht genau, es könnte vielleicht so sein. Und manchmal hört man ja, vielleicht auch, habt ihr das selber schon gesagt, dass man so den Eindruck bekommt, wenn man in unserer Gesellschaft schaut, dass irgendwie der Unglaube überhand nimmt. Die Leute glauben ja nichts mehr. Ich vermute fast aber, dass es nicht stimmt. Im Gegenteil, dass wir in einer sehr gläubigen Welt und Umwelt leben. Wobei eben Glauben, woran die Menschen glauben, wie so ein großer Container ist, wo alles Mögliche hineingepackt wird, wo man alle möglichen Vorstellungen sozusagen zu einem Glaubensgebäude zusammenfummelt. Das ist nichts Neues, damit hatten schon die ersten Christen zu kämpfen oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen. In der Apostelgeschichte wird ja zum Beispiel erzählt, dass der Paulus nach Athen kommt und damit alle möglichen Götterstatuen sieht. Und es wird auch noch von anderen Stellen berichtet, auch in der profanen Geschichtsliteratur, dass die Menschen an alles Mögliche geglaubt haben. Und wirklich, um sicher zu gehen, gab es eben auch diesen Tempel, beziehungsweise diesen Altar, dem unbekannten Gott, dass man ja niemanden vergisst. Aber es war, wie gesagt, auch so ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Für manche ist Glaube etwas eher Geistiges, hat mit einer Person oder mit einem Gegenüber gar nichts zu tun. Andere glauben gar nicht an Gott, die haben irgendwie so Ersatzgötter, die lesen täglich ihr Horoskop, hören auf Wahrsager, lassen sich Karten legen. Alles Mögliche, Glauben bei Menschen. Manche glauben, dass es gar keinen Gott gibt, wobei die glauben letztlich ja dann auch wieder an einen eben nicht existenten Gott. Einer, der es für meine Begriffe mal ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ist der ehemalige Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern. Der hat in einer ganz normalen Tageszeitung mal Folgendes geschrieben. Der heutige Glauben vieler Deutscher, beschrieb der Landesbischof Johannes Friedrich als religiösen Fleckelteppich. Ein wenig Dalai Lama, ein bisschen Marienwallfahrt, das ist eher bayerisch, ein Schuss protestantischer Antiklerikalismus, also so gegen Pfarrers, ein großer Löffel Esoterik und drei Körnchen Hildegard von Bingen, angerichtet auf einem Salatblatt, wir haben doch alle den gleichen Gott. Ich vermute fast, dass der Landesbischof recht hat, wenn er das so beschreibt. Glauben im Sinne von Fürwahrhalten hat meistens keine wirklichen Auswirkungen auf unser Leben, weil das Glaubensgegenüber oder der Glaubensgegenstand scheinbar immer weit weg ist. Da kann ich leben und mein Ding machen, ohne dass ich da groß von dem, an was ich glaube oder was mein Leben irgendwie da, was ich dafür wahr halte, dass mich das groß bewegt. Für wahr halten reicht aber für Christen nicht aus. Und deshalb unterscheidet sich auch der christliche Glaube grundsätzlich von dem für wahr halten. Denn Glauben im christlichen Sinne, ihr braucht bloß eure Bibel aufzuschlagen, der hat ja Menschen immer grundlegend verändert. Nicht nur als Person grundlegend verändert, sondern auch ihren ganzen Lebensstil, so wie sie gelebt haben und was sie getan oder eben nicht getan haben, wie sie geredet haben. Nachhaltige Veränderung durch Glauben an den lebendigen Gott, davon spricht die Bibel. Die Bibel spricht davon, dass Menschen dem lebendigen Gott vertraut haben, sich mit sozusagen mit Haut und Haaren diesen Gott anvertraut haben. Und dieser Glaube hat natürlich hundertprozentige Konsequenzen für den Alltag, für das ganz normale Leben, für das, was eben außerhalb des Sonntags passiert, im Alltag passiert, in der Familie, am Arbeitsplatz, unter Freunden. Wisst ihr, das ist so, wie vor Jahren einmal ein Artist über einen Wasserfall ein Drahtseil gespannt hatte und da eben unter den Beobachtungen aller Zuschauer da über dieses Drahtseil gewandert ist, unten die rauschenden Wasserfälle, oben drüber das Seil und er auf diesem Seil. Und die Menschen haben geklatscht und waren begeistert über den Mut, über das Können, so etwas zu tun. Und dann ist an die eine Seite, wo die ganzen Zuschauer standen, hingegangen, hat gesagt, ich werde jetzt eine Schubkarre nehmen und eine Person reinsetzen und dann werde ich mit dieser Schubkarre über das Drahtseil ans andere Ufer gehen. Trauen Sie mir das zu? Und die Menschen haben geklatscht und ja, und natürlich glauben wir Ihnen das. Und dann hat er gefragt, so, und wer von Ihnen möchte sich gerne in die Schubkarre setzen? Und plötzlich wurde es ganz still. Das beschreibt nämlich diese kleine Episode, diese feine Linie zwischen Fürwahrhalten und Vertrauen, Glauben. Fürwahrhalten haben die Zuschauer das. Natürlich, wenn einer so drüber kommt, dann schafft er das auch mit einer Schubkarre, auch mit einer Person drin. Aber wenn es dann um mich selber geht, soll ich mich dort reinsetzen, wird es spannend. Es ist eben ein Unterschied, ob wir etwas gedanklich mit Gott rechnen oder ob wir unsere ganze Existenz diesem Gott anvertrauen, ihm glauben im Leben und im Sterben, in allen Situationen, die es so gibt. Es ist eben gefährlich, wenn man sagt, es ist egal, woran man glaubt, Hauptsache, der Mensch findet irgendwo für sein Leben Halt. Das Entscheidende ist ja nicht, dass wir irgendwo Halt finden, sondern dass der Halt, den wir suchen, uns auch Halt gibt. Der Mensch braucht einen Halt, natürlich. Dort, wo er sich hinwenden kann, dort, wo er Sicherheit und Geborgenheit empfindet und findet. Aber es ist eben wichtig, dass wir nicht irgendetwas glauben, sondern es ist entscheidend, ob wir etwas Verlässliches glauben. Etwas, was wirklich verlässlich ist in allen Situationen des Lebens. Glauben also im Sinne von Vertrauen, auf etwas Vertrauen, jemandem Vertrauen. Und das wiederum ist nicht nur etwas, was sozusagen in die Ecke der Religiosität gehört, sondern es ist eigentlich etwas ganz Normales, nämlich das Zweite, wie verhalten sich Glauben und Wissen. Glauben passiert nämlich, und auch das Anvertrauen passiert täglich. Das erlebt jeder von uns täglich. Tag für Tag vertrauen wir unser Leben jemandem an oder einer Sache an. Also wenn ich heute früh ins Auto gestiegen bin, erwarte ich natürlich, dass die Karre fährt und dass sie mich gut nach Dorf Kemps bringt und wieder gut zurück, dass sie nicht zwischendurch auseinanderfällt. Natürlich habe ich in Abständen das Auto in der Werkstatt und ich vertraue den Leuten dort in der Werkstatt, dass sie das Auto so herstellen und herbringen, dass das auch funktioniert. Aber letztlich kann ich es immer erst, wenn ich sozusagen abends oder nachmittags oder Mittag wieder abstelle, sagen, okay, dieser Glaube ist nicht enttäuscht worden. 100%ig kann man das in den meisten Fällen gar nicht überprüfen. Also wer ob nun Schüler oder Erwachsener, wer früh morgens in den Bus steigt, wird ja nicht erst den Busfahrer fragen. So, jetzt möchte ich erst mal wissen, haben Sie einen Alkoholtest gemacht, also dass Sie ernüchternd sind? Haben Sie, wie viel ist Ihr Punktestand in Flensburg? Haben Sie Fahrsicherheitstraining gemacht? Haben Sie überhaupt die Möglichkeit und die Befähigung zur Personenbeförderung, brauchen wir nämlich extra Schein, haben Sie den? Und wissen Sie, dass der Bus auch den technischen Voraussetzungen entspricht? Also ich glaube, wer das als erstes einen Busfahrer fragt, fliegt als erstes wieder raus. Weil der Busfahrer sagt, spinnst du, willst du jetzt mitfahren oder nicht? Alles andere musst du mir schon überlassen. Wenn wir gesund angekommen sind, dann wissen wir, unser Vertrauen ist an diesem Tag und in diese Person oder in dieses Gerät nicht enttäuscht worden. Wir glauben letztlich jeden Tag, und es ist interessant, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Leute alles glauben, wenn man behauptet, Wissenschaftler hätten es herausgefunden. Also wenn ihr mal besonders überzeugend wirken wollt, dann sagt einfach, Wissenschaftler haben herausgefunden. Und schon nimmt es euch die Leute mehr ab. Glauben einem nach Sache vertrauen, Menschen vertrauen, so funktioniert unser Leben. Letztlich ist unser Leben geprägt von vielen größeren oder kleineren Glaubenswagnissen. Manchmal sind wir auch ziemlich leichtsinnig, muss man ja sagen, weil man sich häufig gar nicht Gedanken darüber macht. Und es ist auch gut so, weil man dann sonst wahrscheinlich verrückt würde, dass man sozusagen manches schon ins Unterbewusstsein verlagert hat, eben in den Bus steigt und mitfährt und gut ist. Ohne Glauben funktioniert das Leben nicht. Jeder Mensch glaubt andauernd. Glauben ist notwendig wie Atmen und Essen. Aber eben, es ist genauso wie beim Atmen und Essen. Es kommt nicht darauf an, dass wir atmen und essen, sondern was wir atmen und was wir essen. Ein Risiko ist das immer. Natürlich kann ich mich an manchen Stellen darauf verlassen, dass geschultes Personal mein Essen vorbereitet und macht. Ich vertraue darauf, dass das Küchenpersonal alle nötigen Regeln einhält, dass sie auch wissen, wie was zu machen ist. Aber wie gesagt, auch das kann ich nicht bis zum Schluss durchdeklinieren und nachprüfen. Ich muss mich zum Beispiel, wenn ich in eine Gaststätte gehe, falls, das wird auch wieder, wir gehen, dann muss ich mich natürlich darauf verlassen, was ich da lese und dass ich auch das bekomme, was ich da bestellt habe. Also wenn man nach München fährt, ins Hofbräuhaus, der wird dort auf der Speisekarte lesen, 2 Paar Schweinswürstel auf Sauerkraut mit einer Scheibe Brot. Das zu bestellen ist noch, glaube ich, relativ einfach. Schwieriger wird es, wenn dann dort steht 2 Stück Original Münchner HB Weißwürste mit Brezen. Da weiß man immer nicht richtig, was ist denn das? Sind die Würste zum Rauchen oder sind die zum Essen? So, schwierig wird es dann aber, wenn man, und gerade dort, wo, gerade im Hofbräuhaus, dort, wo im internationalen Publikumsverkehr ist, gibt es natürlich auch internationale Speisekarten. Und wenn du dann auf die falsche Seite kommst, dann kann es ganz gefährlich werden, wenn du nämlich die japanische oder chinesische bekommst, wo HEC dort steht. Klingt gewaltig, vielleicht so ein bisschen wie Krankheit. Und wenn du das bestellst, kriegst du eine Qualle auf den Tisch. Wer mag das schon? Also manchmal muss man vielleicht auch nachprüfen, skeptisch vielleicht nachfragen dort, wo man sich nicht sicher ist. Deshalb gab es ja in den vergangenen Jahrhunderten gerade an den Königshöfen immer Vorkoster. Wobei schon das Märchen vom Schneewittchen uns zeigt, dass es mit dem Vorkosten nicht immer ganz funktioniert. Ne? Es kann auch schief gehen. Oder die Sitte des Anstoßens, was wir natürlich schon unter Gläser willen. Ne? So, bing. So. Früher war das eigentlich, musste, und deshalb sieht man auch in Museen immer so massive Kelche oder Krüge, da wurde richtig angestoßen, nämlich der Sinn des Anstoßes war, dass sozusagen von meinem Bier oder Wein oder so etwas beim anderen reinschwappt und von dem anderen in meins reinschwappt. Vorsicht wegen der Vergiftung. Also manche Erkenntnisse können wir gewinnen, manche können andere für uns machen und manche, wie gesagt, können wir nur machen. Wenn wir aber volle Gewissheit haben, bleibt es letztlich ein Wagnis, was wir glauben und wem wir glauben. Wenn ich dem Falschen vertraue, kann es sein, dass ich richtig enttäuscht werde, dass mein Leben sogar daran hängt. Manchmal oder häufig hört man ja auch, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das Leben geht nämlich gerade andersherum. Oftmals ist zunächst erstmal Glaube, ehe das Wissen dazukommt. Also wenn man mal die Flugpioniere anschaut und mal in der Geschichte nachforscht, weiß man, die haben geglaubt, so ein Holzgerüst mit irgendwelchen Bespannungen, das Ding muss fliegen. Wir haben uns das abgeguckt und wir haben alte vielleicht Zeichnungen da irgendwo gefunden und wir haben es probiert mit Modellen. Aber ob das dann wirklich funktioniert, dazu musste der Praxistest kommen. Also erst war sozusagen der Glaube, das Ding wird in der Luft bleiben. Wie lange ist erstmal die zweite Frage, aber irgendwie oben bleiben. Und dann kam der Test. Informationen kritisch prüfen und schließlich praktisch anwenden. So ist und so funktioniert Leben. Und deshalb ist es auch manchmal gut und wichtig, dass wir auch die Statik unseres Lebens mal überprüfen. Gibt das, worauf ich mein Leben baue, woran ich festhalte, woran ich mich halte, wem ich vertraue, gibt das wirklich Halt für mein Leben? In den meisten Fällen passiert es ja bei vielen unter uns, dass wir uns erst wirklich so grundlegende Fragen machen und stellen, wenn es irgendwie kritisch wird in unserem Leben. Wenn unser Lebensgebäude ins Wanken gerät, wenn vielleicht manches schon eingestürzt ist durch eine Krankheitsdiagnose, durch eine plötzliche Kündigung, wenn ein Mensch, ein geliebter Mensch von uns geht, wenn eine Ehe zerbricht, wenn Kinder weggehen von uns, dann werden ja häufig so grundlegende Fragen gestellt. Viel besser wäre es, wenn wir diese grundlegenden Fragen unseres Lebens schon viel früher stellen, damit auch Zeit bleibt zum Korrigieren. Deshalb schließen sich auch Glauben und kritische Fragen nicht wirklich aus. Im Gegenteil, sie brauchen einander, nachzufragen. Hält das? Gibt das mir wirklich Halt, wovon ich ausgehe? Glauben im biblischen Sinn, das ist auf Gott vertrauen. Ihm aber wirklich zu vertrauen, seinem Sohn, in dem Gott überhaupt verstehbar, greifbar wird und unserem ganzen Leben, unserem Lebensvollzug, unserem Alltag und Sonntag, unser Leben und unser Sterben bei ihm festzumachen, ihm zu vertrauen in all diesen Situationen. Der Sachverhalt würde wahrscheinlich deutlicher, wenn wir haben ja gerade das Glaubensbekenntnis gesprochen, wenn wir diese Glaubenssätze nicht so sprechen würden, ich glaube an, sondern mal dieses an weglassen würden, dann würde es heißen, nicht mehr ich glaube an Gott, sondern ich glaube Gott. Nicht mehr ich glaube an Jesus Christus, sondern ich glaube Jesus Christus. Ich glaube ihm, dass seine Liebe mich hält, dass er mir gnädig ist, dass ich mit meiner Schuld und meinen Eigensinnigkeiten zu ihm kommen kann, dass er mir mit Gnade und Vergebung begegnet. Ich glaube ihn und deshalb binde ich mein Leben an ihm. Denn eins geht auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht sagen, ich glaube Gott, ich glaube Jesus Christus und dann mein Leben so weiterleben wie bisher. Ein Mensch, der in diesem Sinne glaubt, der ist wirklich Christ. Nach biblischem Sinn Christ. Ich glaube Jesus. Ich glaube Gott. Natürlich, wer mit Gott in seinem Leben schon länger unterwegs ist, der weiß, dass es unser Glauben auch manchmal so Wellenbewegung hat. Dass man manchmal so auch so eine Wellenbewegung hat, wie als würde man ein Stück abrücken von Gott. Kritisch wird es natürlich immer dann, wenn wir zu weit wegkommen. Aber manchmal fühlen wir uns vielleicht viel näher und manchmal etwas weiter. Lass diese Distanz nicht zu groß werden. Bleibt an ihm dran. Und zur Ermutigung, dran zu bleiben, Gott zu glauben. Deshalb gibt es auch in der Bibel immer wieder auch Beispiele, die uns im Glauben ermutigen wollen. Die sagen, kommt, es lohnt sich, an Gott dran zu bleiben, in der Lebensverbindung mit ihm zu bleiben. Die uns trösten, weil selbst die größten Glaubenshelden in der Bibel auch manche Schwachstellen hatten. Auch manche Dinge hatten, wo man sagt, Mann, das hätte man jetzt von dir nicht gedacht. Und die uns warnen, sagen, Leute, bewegt euch nicht zu weit weg von Gott, aus dem Hör- und Sichtbereich Gottes. Warnt, bleibt dran, kommt zurück. Und deshalb schreibt der Paulus, und für die Bibelmitleser steht dieser Text in Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Also wer eine Bibel mit hat, digital oder analog, darf das gerne jetzt mitlesen. Es ist nämlich ein nicht ganz so leichter Text. Römer 4, 1 bis 5. Ich habe jetzt mal eine etwas modernere Übersetzung genommen, die vielleicht etwas verständlicher ist, weil der gute Paulus zu intelligent war und manches so komprimiert geschrieben hat, dass man manche Sätze zweimal lesen muss. Aber mal schauen. Römer 4, 1 bis 5, da heißt es, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigene Leistung? Dann hätte er einen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind das nicht, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendeine Leistung vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz aller unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Soweit mal der Paulus. Worum geht es im Glauben? Es geht darum, dass wir, wenn wir glauben, ja nicht irgendetwas oder nicht etwas glaubt, sondern wir glauben, indem wir es tun, glauben, haben wir manchmal so den Eindruck, ist genug getan, kein Werk, keine zusätzliche Tat muss dazukommen, es genügt, wenn wir glauben. Und hier lauert natürlich schon etwas Gefahr. Nämlich Glauben ist keine Tat, die der Mensch sozusagen leisten kann. Ich kann Schnee schippen, das ist eine Leistung. Die kann mir wie auch immer honoriert werden. Und wenn es nur mit einem Schulterklopfen ist, das ist eine Leistung. Glauben aber ist keine Tat, die der Mensch leistet. Auch nicht, wenn sozusagen das Erste, wenn wir das erste Mal anfangen zu glauben, vielleicht noch sehr unsicher, aber Gott vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen. Zwei menschliche Reaktionen, Vorstellungen gibt es da. Einmal muss man sagen, ja, das stimmt, denn es glaubt nicht irgendwas, sondern wir glauben. Und nein, es ist wirklich nicht eine Leistung, die wir vollbringen, weil wir auch den Glauben an den lebendigen Gott nicht aus uns hervorbringen können, sondern Glaube eben kein Werk, wo wir sagen, das haben wir geschafft, sondern Glauben ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Dass wir mit unserem ganzen Sein in seinen Willen einstimmen und einstimmen, würde ich so sagen. Stellt sich die Frage, was ist das, unser Glaube? Wie tun wir das mit dem Glauben? Glaube ist Blickwechsel. Ein Wort, ein wunderbares, mehrdeutiges Wort. Blickwechsel, wie es der Duden erklärt. Einmal ist Blickwechsel ein Wechsel der Blicke zwischen zwei Personen. Der eine schaut den anderen an. Schau mir in die Augen, Kleines. Oder so. Und Glauben ist auch Blickwechsel in dem Sinne, dass wir von einer bestimmten Stelle an eine andere Stelle hinschauen. Glauben, im Glauben geht es um Blickwechsel. Erstmals dort, wo ich beginne zu glauben und dann immer wieder, jeden Tag neu. Ich wende meinen Kopf, ich schaue nicht auf mich, ich schaue nicht auf die Situation, auf das, was gerade ansteht, sondern ich schaue auf den lebendigen Gott, auf Jesus, der am Kreuz hängt, der alles für mich gegeben und getan hat, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist, darüber triumphiert, der Einzigste ist, der sagen kann, ich vergebe dir. Ich vergebe dir so, dass das alles weg ist. Verstand, Herz, Vertrauen, Hoffnung auf ihn richten. Der Blickwechsel entscheidet und verändert alles. Es wird in einer Jesus-Geschichte nochmal sozusagen wie verdeutlicht, in dem, wo 5000 Menschen gespeist werden von Jesus. Sie waren zu ihm gekommen, hatten alles Mögliche von ihm erwartet, hatten auf ihn gehört. Der Tag war vorübergegangen, die Leute hatten Hunger. Die Jünger hatten die Idee, wir können die ja hier in die Höfe und so, die in der Nähe sind, verteilen, dann kriegen die was zu essen, können sich was kaufen. Und sagt Jesus, nee, lass sie hinsetzen, was haben wir? Und dann werden ihnen 5 Brote und 2 Fische gezeigt, das ist so das, die Notration, die jemand mit hatte. Und dann passiert Blickwechsel. Es heißt in dieser Geschichte von Jesus, dass er das Essen nimmt und zum Himmel schaut. Also von dem Wenigen, viel zu Wenigen, wegschaut, auf seinen Vater schaut, ein Dankgebet spricht und dann austeilt. Und alle werden satt. Das ist Blickwechsel. Glauben von dem, was uns unmöglich erscheint oder was uns traurig macht, wegschauen. Von diesem Bild des Blickwechselns her wird, denke ich, deutlich, was der Paulus hier im Römerbrief an der Gestalt, an dem Vater Abraham festmacht. Abraham glaubte Gott. Bei Abraham kann man sozusagen ablesen, wie Glauben funktioniert. Und man darf natürlich auch mal fragen, haut es hin mit dem Abraham? Ist der wirklich ein gutes Beispiel für Glauben? Auf den ersten Blick muss man sagen, natürlich. Es gibt wahrscheinlich wenige in der Bibel, von denen so ein Glaubensmut dokumentiert ist. Der Abraham bekommt aus dem Nichts heraus von Gott den Auftrag, zieh von zu Hause weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also nicht mal geh nach Dorf Kemptz oder so, sondern in ein Land, das ich dir zeigen werde. Die Geschichte, von die Gott mit Abraham sozusagen damit beginnt, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war nämlich der erste Predigtext, als wir vor gut 10 Jahre nach Bayern gegangen sind, als wir am ersten Mal zum Gottesdienst gewesen sind, war das gerade Predigtext. Zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, Bayern gerade ist, naja. Und der Mann zieht los. Er vertraut Gott. Er schaut auf ihn. Und damals war ja Familienbande, Sippschaft noch viel wertvoller und wichtiger als Schutzraum. Und er geht los. Respekt, kann man da bloß sagen. Er beweist sich als fürsorglich. Als es darum geht, er hatte seinen Neffen mitgenommen. Wir haben große Schafherden. Wer geht auf welche Weideplätze? Da lässt er den Jüngeren entscheiden. Ihm als Älteren, als Patriarch hätte es eigentlich zugestanden. Aber der Jüngere darf entscheiden. Der sucht sich das fette Weideland raus. Und der Abraham geht mit seinen Herden ins judäische Bergland. Viele Steine, wenig Gras. Und trotzdem Vertrauen, was nicht enttäuscht wird. Er übernimmt Verantwortung in Konflikten. Er ist ein andauernder Beter. Als Gott ihn sozusagen in seine Gedanken und sein Vorhaben einweiht, was er mit diesen gottlosen Städten Sodom und Gomorra vorhat, dann wird er, der Abraham, zum Fürbitter für diese Stadt und Städte. Er betet, er ringt mit Gott, dass diese Städte nicht untergehen. Das ist der erste Blick, wo man sagen kann, großartig. Da kann man was lernen, an Vertrauen, an Blickwechsel, in den wir auf Gott schauen. Im zweiten wird es schon etwas schwieriger, etwas anders. Der Abraham zieht nach Ägypten und dort hat plötzlich der Pharao ein Auge auf die Sarah geworfen. Eine hübsche Frau. Und Abraham bekommt es mit Angst. Wenn ich sage, meine Frau, kann es sein, der lässt mich umbringen, damit er meine Sarah in sein Harem einverleiben kann. Und er gibt die Sarah als seine Schwester aus. Der Schwindel kommt natürlich raus. Der Pharao sagt, warum hast du mich belogen? Der Abraham stottert ein bisschen was rumherum. Und man müsste sagen, Abraham, hast du jetzt was aus dieser Lektion gelernt? Das brauchst du nicht, wenn du auf Gott vertraust. Wer weiterliest im Alten Testament, merkt, die gleiche Situation, einige Jahre später wiederholt sie sich wieder. Oder die Sache mit dem Kind. Gott hatte zu Abraham gesagt, zu dem alternden Ehepaar Abraham und Sarah, vertraut mir, ich gebe euch, und das war ja damals noch wirklich wichtig, dass die Sippe nicht ausstirbt, dass Nachkomme da ist. Ich vertraue dir. Vertraue mir, ich gebe dir einen Sohn als Nachkommen. Und der Abraham, als er mit der Sarah alleine ist, kommt sie auf eine ganz komische Idee, die damals wahrscheinlich gar nicht so komisch war. Die Sarah sagt, pass auf, ich habe hier eine jüngere Magd, Mitarbeiterin, persönliche Mitarbeiterin, würde man heute sagen, zeuge mit der ein Kind und dann haben wir wenigstens ein Nachkommen. Nun müsste man ja sagen, der Glaubensheld Abraham müsste doch sofort aufspringen und sagen, was bildest du dir ein oder was sagst du hier und das mache ich überhaupt nicht mit. Nee, er macht mit. Großes Leid in dieser Familie durch diesen Kleinglauben und Ungehorsam. Das ist noch eine ganz andere Geschichte, die man mal anschauen könnte. Noch einmal, taugt der Abraham als Vorbild des Glaubens? Hat der Paulus vielleicht hier ein bisschen daneben gegriffen, weil eben zwischen dem Guten und dem weniger Guten es beides gibt? Abraham ist ja, wenn es um die Heldenschaft geht, eher Durchschnitt. Er hat helle Momente, Dinge, wo man nur staunen kann, dass er es durchzieht und durchhält. Und dann gibt es Tage, wo man sagt, Abraham, du wärst besser gewesen, du wärst im Bett geblieben. Wo es alles Mögliche schief geht. Fehlerlos war auf jeden Fall nicht. Aber wieso bringt dann gerade der Paulus ihn als Vorbild des Glaubens? Weil und nur aus einem Grund, weil Abraham vollständig auf Gott angewiesen ist. Weil Abraham trotz aller Mittelmäßigkeit, trotz aller Versagen und weniger Sternstunden glaubt, auf Gott schaut, auf seine Gnade setzt, auf seine Hilfe hofft. Abraham hat wahrscheinlich im Laufe seines Lebens gemerkt, ich kann mich auf mich selber nur äußerst selten verlassen. Aber er klammert sich an die Geduld, an die Zusagen, an die Gnade Gottes. Das ist das, was uns sozusagen der Abraham vorgelebt hat. Retten tut nicht unser Glaube, sondern das Aufblicken und das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Schaue ich auf mich selber, vielleicht mag das bei euch anders sein, schaue ich auf mich, dann merke ich, manchmal spüre ich nichts, manchmal bin ich verzagt, manchmal schaue ich in Abgründe, wo ich sage, aha, auch das kannst du denken. Die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott, das Vertrauen, manchmal versuche ich alles selber zu machen und in den eigenen Händen zu halten. Bin ich zuversichtlich im Gebet, dran am Gebet oder höre ich ganz schnell wieder auf, wenn meine Gebete nicht erhört werden? Habe ich die Freude, wenn ich das Wort Gottes höre? So wie der Abraham immer wieder ermutigt war, wenn er in diesen Zwiesprachenzeiten mit dem lebendigen Gott. Bin ich immer mit dem Herzen wirklich an Gott dran? An vielen Stellen wird wahrscheinlich, wenn man zu sich selber ehrlich ist, man sagen müssen, nee, da gibt es vieles, wo ich mein eigenes Ding mache. Aber es kommt eben wie beim Abraham nicht auf die Qualität meines Glaubens an. Es ist das Gegenüber, das meinen Glauben stärkt, nämlich Gott, der mich rettet. Gott, der den Gottlosen gerecht macht in seiner Gnade und seiner Vergebung. Und dafür ist der Abraham ein Beispiel. Glauben als der Blickwechsel, hinschauen auf den lebendigen Gott, hinschauen auf Jesus Christus, in dem Gott sichtbar, begreifbar wird. Ihm vertrauen, sozusagen immer wieder den Blick auf den Gekreuzigten lenken, darauf vertrauen, dass Gott mir um Jesu Willen gnädig ist, mich liebt, auch wenn ich wieder mal Mist gemacht habe, auch wenn ich Dinge getan habe, die ihm nicht gefallen. Der mir gnädig begegnet, wenn ich ihm eingestehe, Herr, ich bin schuldig geworden. Alle Hoffnung auf ihn setzen, der seinen Sohn für mich eingesetzt hat. Allein durch diesen Glauben wird jeder von uns gerecht. So wie der Abraham, so wie Paulus, so wie viel die Glaubenden vor uns. Darauf kann ich mich auf jeden Fall verlassen. Schau auf Jesus, der meinen kleinen Glauben, der deinen kleinen Glauben überwindet, der im Versagen uns gnädig begegnet. Schaut auf Jesus. Im Neuen Testament heißt es, schaut auf ihn, nämlich den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dein Wort haben und danke, Herr, dass wir in deinem Wort immer wieder auch von Menschen lesen, die dir in allem vertraut haben. Mit allen Höhen und Tiefen. Danke, Herr, dass es nicht an unserer Leistung liegt. Dass du es bist, der uns begegnet, der offene Arme für uns hat, der sich wünscht, dass wir ihm in allen Dingen vertrauen. Danke, Herr, dass du es bist, der unseren kleinen Glauben aufhilft, der allen Zweifel zerstört, der sich durch sein Wort immer wieder bekundet, dass wir uns auf dich verlassen können. in allen Lebenssituationen, in all den Dingen, die uns begegnen, die uns Freude machen und die uns niederdrücken, die uns manchmal rätselhaft sind und wo wir nur Fragezeichen im Kopf haben. Danke, Herr, dass du es bist, der unseren Glauben nährt und aufhilft und stärkt. Herr, bewahre uns davor, dass wir unsere Verbindung zu dir locker lassen, abreißen lassen. Ruf uns dann selber wieder zurück durch dein Wort und durch deinen Sohn. Herr, stärke unseren Glauben, unser Vertrauen zu dir. Und Herr, wir wollen dich bitten, auch an diesem Morgen, für die Menschen, die in unserer Runde, in unserer Gemeinde krank sind, die durch unterschiedliche Belastungen hier im Alltag niedergedrückt sind, dass du sie wieder aufrichtest, dass du ihnen Mut machst, dass du ihnen Glauben schenkst, Vertrauen zu dir, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du mit uns auch in die neue Woche gehst. Du kennst all die Dinge, die auf uns warten, die Dinge, wo wir uns darauf freuen und die Dinge, die uns vielleicht auch jetzt schon ängstigen. Wir wollen dir vertrauen, dass du mit uns in den Alltag gehst, glauben, dass alles, was passiert, an dir vorübergehen muss und dass nichts passiert, was du nicht zulässt. Danke, Herr, dass du der Herr bist über allen. Wir wollen darauf vertrauen, Herr. Wir wollen dich bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.